Ich lese uns das mal aus der Schlachterübersetzung vor. Und zwar ab Vers 3. Es fiel ein bestimmter vertrauter Text. Der Angelika. 2. Korinther 10. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Lass das ruhig mal aufgeschlagen, wir gucken da gleich nochmal rein. Wenn man Familie hat, Familie ist, dann lernt man eine Menge. Stimmt ihr mir dazu? Da lacht es irgendwo da drum, ja. Da lernt man eine Menge. Und eine Sache, die mir so zu heute eingefallen ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder gerne freiwillig aufräumt, aber dass jeder gerne sich freiwillig in einem ordentlichen Raum aufhält und diesen dem Unordentlichen gegenüber bevorzugt. Hat jemand auch diese Erfahrung schon gemacht? Gut, dann versteht er mich gut. Es ist ja das Faszinierende, ne? So wenn man die Kinder dann irgendwie so pusht, Mensch, jetzt räum dein Zimmer auf. Und bei der Mehrheit meiner Kinder, das ist das Coole, wenn man drei hat, dann kann man immer von Mehrheiten sprechen. ist das auch schon ziemlich cool. Die machen das meistens freiwillig und die haben auch den Lohn der Ordnung schmecken gelernt. Und manchmal gibt es bei uns zu Hause Situationen, da sage ich, das Wohnzimmer ist gesperrt. Das sperre ich vor Zelltreffen oder vor ähnlichen Sachen, damit ich weiß, der Raum ist um 7:30 auch noch so, wie ich ihn nachmittags verlassen habe. Und ich muss mich nicht so arg schämen dann. Und ja, aber wie gesagt, das ist, jeder schätzt diese Ordnung, aber nicht jeder mag sie selber, wie sagt man denn, herstellen. Genau, dankeschön. Und im Geistlichen ist es auch oft so. Jeder mag es gerne, gut Gott zu hören oder so nah am Puls des Heiligen Geistes zu sein, aber nicht jeder ist bereit, diesen Zustand oder seinen Teil zum Herstellen dieses Zustandes beizutragen. Habt ihr das auch schon gemerkt? So, okay, jetzt haben wir sofort auf, an all die anderen zu denken und bleiben bei uns. Weil der einzige Mensch, den du effektiv verändern kannst, ist genau hier. Genau, super. Okay, dann lasst uns mal nochmal diese Bibelstelle betrachten und dann gehen wir so ein bisschen in das Thema Gedanken. Also Stimmen im Kopf, ich habe das ja in der Ankündigung überall reingeschrieben. Ich bin kein Profi in Sachen psychischen Erkrankungen. Ich habe jetzt nicht über die dissoziative Persönlichkeitsstörung, ja, ich habe davon gehört und gelesen, kann ich euch kein Referat halten. Sondern wir reden jetzt über den Otto-Normalverbraucher, der so diese, ne, du gehst einkaufen, du siehst ein paar schöne Schuhe und denkst, oh, sind die schön. Mist, die kosten 80 Euro. Oh, sind die schön. Habe ich 80 Euro? Also das meine ich so. Ja, nicht nur beim Einkaufen, sondern generell. So diese verschiedenen Stimmen in deinem Kopf, die unterschiedliche Interessen vertreten. Okay, Vers 5 haben wir eben gelesen. Da möchte ich nochmal zurück kurz, dass wir das Wort da im Hinterkopf festhalten. Wir sollen, so schreibt Paulus hier, Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und dann kommt dieses absolut spannende Phrase und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wenn ich mich nicht irre, habe das nicht nachgeguckt, hat Rick Renner das mal auseinanderklambüstert von der Sprache her, vom Griechischen und sagt, das ist sowas wie Kriegsgefangene machen, also die irgendwo einsperren, festnageln. Und ich habe schon viele Christen viel beten gehört in meinem Leben und habe auch oft beten gehört, dass Leute die Gedanken anderer gefangen genommen haben. Also meine heutige Überzeugung, ich bin auch liebend Lernende, ist die, dass du nur deine eigenen Gedanken gefangen nehmen kannst, dass du für die Ordnung in deiner Birne verantwortlich bist. Man kann für Menschen beten. Ich glaube, dass man diese sogenannte Verblendung, von der die Bibel an einigen Stellen spricht, im Hinblick auf Ungläubige oder auch auf irre laufende Christen, dass man das binden kann, dass man den Heiligen Geist einladen kann für diese Leute. So, ich glaube das schon. Aber so diese Gedankenhygiene, dass du es mich mal so nennen, kannst du, glaube ich, nur in deinem eigenen Kopf ich kann euch heute was darüber erzählen, ich kann euch einladen, kann sagen, hey, das ist cool, Leute. Ihr habt ja, oder die Mehrheit von euch vermutlich hat eben gesungen, verändere mein Innerstes, Herr. So, hier hast du deine Antwort. Ein Tool heute Morgen, wie du dein Innerstes verändern kannst oder wie du, um nochmal auf den Vers zu kommen, Gedanken gefangen nehmen kannst und ja, verändern kannst. Unsere Gedanken sind das Wichtigste. Von unserem Pastor kennen wir den Gedankenproduktionsprozess. Ich glaube, ich muss den noch 10-mal hören. Das ist jetzt kein Scherz, damit ich den ohne Aufzeichnung wiedergeben kann. Aber das hängt alles zusammen. Das, was hier rauskommt, fängt hier an. Das, was du tust, fängt hier an. Gedanken sind so der Anfang von allem. Bei Rick Renner habe ich neulich gelesen, der schreibt, ich bin davon überzeugt, dass ein Grund dafür, dass der Teufel Zugang zu den Gefühlen von Leuten hat, der ist, dass sie durchs Leben schwirren, ohne sich Zeit dafür zu nehmen, in der Gegenwart Gottes erneuert zu werden. Stell dir mal vor, wir machen jetzt hier, wir hatten das auf der Konferenz in Duisburg, so eine, wie nennt man das, Podiumsdiskussion. Da standen dann so rote und schwarze oder weiße, habe ich vergessen, Sesselchen, so ganz nette. Da saßen verschiedene Personen und die haben über ein bestimmtes Thema dann ein öffentliches Gespräch geführt und wir haben zugeguckt und haben was gelernt. Das kennt ihr bestimmt aus dem Fernsehen, Talkrunde oder wie man das nennen kann. Und jetzt stell dir mal vor, danke, ich muss das Mikrofon hier unten halten. Stell dir vor, deine Gedanken und all die Stimmen in deinem Kopf, die würden jetzt hier personifiziert auf so einem Sesselchen auf der Bühne sitzen und wir würden deinen inneren Dialog gerade alle mit anhören. Das wäre doch eine total spannende Situation, die Gott uns erspart hat. So, ja, das ist für dich toll, das ist für mich toll und ja. Ich erzähle euch zwei Beispiele, die mit Gedanken zu tun haben. Ich war die Woche unterwegs in eine Klinik, um noch Dokumente abzugeben, habe einen Parkplatz gefunden und hatte noch ein paar Meter zum Eingang. Während ich da ging, kam ein Fahrrad und ein nordafrikanisch aussehender Mann kam auf diesem Fahrrad immer näher zu mir hingefahren. In dem Moment bin ich zusammengezuckt, also ich habe da nicht viel drüber nachgedacht, das war einfach passiert. Und ich dachte, piep, jetzt kommt ein Wort, was ich nicht laut sage. Wie kriege ich jetzt so viel Abstand wie möglich zu dem? Meine Handtasche ein bisschen fester festgehalten und bin immer sturer auf diese Tür zu dem Gebäude hingesteuert. Bin ich dann rein, habe dann an der Anmeldung eine Weile gewartet. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die sagen, ich habe ja nur was abzugeben, dann fahre ich den mal dazwischen. Ich gehöre zu denen, die immer halt warten. Das ist tief in mir verankert. Ich gehöre immer zu denen, die dann manchmal auch zu lange warten, zu anständig sind in diesen Situationen. Also meine Macken liegen woanders oder das ist vielleicht auch eine. Auf jeden Fall habe ich da ein paar Minuten gewartet, bis dann vor mir die Diskussion mit dem Patienten zu Ende war und habe dann gewedelt, habe gesagt, hier, ich habe das noch abzugeben, das hatte ich vergessen und so weiter. So, dann bin ich wieder raus zur Tür und da kam dann wieder so ein doofes Wort. Ich sage jetzt nochmal piep, da ist er ja schon wieder, weil ich wollte raus und mein nordafrikanischer Freund wollte ins Gebäude. Habe ich gedacht, und habe gedacht, naja gut, gehst einfach schnurstracks an dem vorbei. Dann passierte etwas, was ich nicht erwartet habe. Der Mann hielt mir die Tür auf. Ganz nett. Ich war völlig verdutzt und sagte, danke. Und er sagte dann ganz ordentlich Deutsch, bitte. So, also ich hatte gar kein Problem mit diesem Mann. Und er war auch nicht böse. Alles hat sich nur in meinem Kopf abgespielt, versteht ihr? Es war ein richtig höflich, also er hat einer Frau die Tür aufgehalten. Das zeugt jetzt nicht von Frauenhass oder Frauenverachtung. Das, finde ich, macht ja mancher deutscher Mann noch nicht. Ne? So. Also nicht, dass ihr besser wärt, aber es ist irgendwie nett, wenn das stärkere Geschlecht dem Schwächeren die Ehre gibt. Steht ja in der Bibel irgendwo auch drin. Okay. Zweite Geschichte zum Thema Gedanken. Ist auch ein bisschen peinlich. Ich habe einen Gebetsteppich. Ab und zu wirklich selten. Also ich liege jetzt nicht jeden Morgen heulend und in der Fürbitte schluchzend vor Gott. Aber manchmal habe ich das Bedürfnis, mich hinzulegen. Habe ich mir vor einer Weile eine Isomatte gekauft, die steht in der Küche rum. Hochkant gerollt. Und dann hat vor einigen Wochen ein erstaunlich kleiner Hund eine erstaunlich große Menge Wasser oder Wasser, eine Flüssigkeit da dran hinterlassen. Dann habe ich das Ding sofort abgewaschen und habe das, es war auch bestimmt überhaupt kein Problem. Das riecht auch null. Das ist die Matte ist super in Ordnung. Aber seitdem habe ich mich, jedes Mal, wenn ich sie sehe, sehe ich dieses Bild. Und ich kann mich gerade im Moment zumindest noch nicht da wieder hingegeben vor Gott drauflegen. Das ist aber auch nur ein Problem, was mit der Situation nichts zu tun hat, was nur in meinem Kopf, versteht ihr? Hätte ich das nicht gesehen, jemand anderes hätte das das ist wirklich, da ist gar nichts. Ja, wie auch immer, morgen früh werde ich das Problem anders lösen. Im Angebotsheft von Piep ist morgen, ist egal, ja. Okay. Habt ihr auch sowas? Tröstet mich mal, zwei Hände, komm, zwei Hände. Ja, danke schön. So, die Situation ist manchmal gar nicht das Ding. Und selbst wenn es eine schwere Situation ist, wie du damit umgehst in deinem Kopf, entscheidet immer noch, was rauskommt. Stimmt's? Ja. Okay, andere Bibelstelle. Wenn du mitlesen möchtest, schlag mit mir auf. Lukas 18, ab Vers 9. Lukas 18. Mein Ziel ist es, mit euch so ein paar Beispiele aus der Bibel anzugucken von Leuten. Hier ist es jetzt ein Gleichnis, manchmal ist es eine reale Situation aus dem Evangelium, aber jetzt gucken wir uns einfach mal an, welchen inneren Dialog oder welche Stimmen in dem Kopf der geschilderten Person jeweils zu finden sind. Lukas 18, ab Vers 9. Da spricht Jesus in einem Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst zu. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Welche inneren Stimmen, welche Aussagen können wir hier rausfiltern aus seinem Gebet? Also ich habe mir mal drei aufgeschrieben. Erstens, ich bin besser als andere. Zweitens, ich bin supergeistlich. Drittens, der Typ da hinten ist total mies. Das ist jetzt meine Zusammenfassung dieses Gebets. Das ist die Haltung. Und wie könnten wir das überschreiben? Genau, Stolz, wenn wir noch ein Wort dazu babschen wollen, religiöser Stolz. Ne? Ich bin ja so geistlich, du kannst mir nicht das Wasser reichen. Und hey, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich faste nicht zweimal die Woche. Und von den Kartoffeln, die meine Mutter mir gegeben hat, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht einen Zehnten gegeben. Von allen Finanzen ja, was kommt, egal aus welcher Quelle. Aber versteht ihr so, man kann ja immer noch mal so einen, ich habe jetzt da 20 Kartoffeln bekommen und zwei werfe ich dann sonntags ins Opfer oder... Ja, das, Andrea, dann nehmen wir die Schälmesser das nächste Mal, dann ne, lege ich dir ein Schälmesser hin ins Büro, wenn du kommst zum Zählen und dann gibt's Kartoffelbrei oder weiß ich nicht. Ja. Ja, okay, das ist jetzt die Adresse, dann gibt sie der Manuela die Kartoffeln, okay? Okay, aber da war ja noch jemand. Erinnert ihr euch an die zweite Person in dem Gleichnis? Der Zöllner. Der Zöllner stand von Ferne, letzte Reihe oder dahinter, weiß ich nicht, wagte nicht mal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Was für innere Aussagen könnten wir hier zusammengefasst aufschreiben? Habe ich jetzt sogar viermal so notiert. Erstens, ich bin ein Sünder. Der hat gemerkt, ich kann Gott nicht gerecht werden. Ich habe total ätzende Sachen gemacht und ich bin ein schlechter Mensch. Ich ja, habe das nicht verdient, dass Gott mir hier zuhört. Zweitens, ich brauche Vergebung. Drittens, ich habe Gottes Güte nicht verdient. Diese Wahrheit hat der Mann gefressen. Und viertens, da steckt dann die Hoffnung drin, vielleicht hört mich Gott trotzdem. Das ist, was ich aus seinem Gebet heraushöre. Würden wir das überschreiben, könnte man das Demut und Sündenerkenntnis nennen. Das sind zwei coole Sachen, die wir brauchen, oder? Immer wieder neu. Jesus schließt dann das Gleichnis mit folgender Aussage. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Noch ein Beispiel. Müsst nur 6 Kapitel weiter nach vorne blättern in das Lukas, das 12. Kapitel. Und da ab Vers 15, da sind wir ja doch schon wieder in einem Gleichnis. Lukas 12, Vers 15. Das ist wieder Jesus, der spricht. Er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Ich habe mir 5 Sätze aufgeschrieben. Erstens hat der Mann so das innere Spruchband laufen, ich bin versorgt. Oder anders formuliert es mein 2. Satz, durch mein vieles Geld kann mir ja nichts passieren. 3. Ich will immer mehr haben. Ich glaube, der hat immer Pläne für weitere Expansionen gehabt. 4. Ich habe es geschafft. Und 5. leuchtet mir wie so eine Gleichung entgegen, die ich empfinde, dass sie von diesem Mann kommt. Viel Geld oder viel Besitz ist gleich Sicherheit. Das ist so die Message, die ich aus seinem Kopf entnehme. Dann geht's weiter, aber Gott sprach zu ihm, du Narre, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Die Melli hat mal eine coole Opferandacht gehalten. Ich glaube, die hieß Deutsche sparen für später oder so. Hab aufgepasst, hat mir gut gefallen. Und dann hat sie gesagt, so, viele sparen für die Rente, aber hast du auch die Ewigkeit im Blick? Investierst du in das, was immer bleiben wird? Und wir wissen, wir sind eine Gemeinde, die glaubt, dass Gott möchte, dass es uns gut geht und so. Das ist jetzt kein Armutsevangelium. Aber wenn Materialismus der Kern meiner Gedankenwelt ist, dann lebe ich total gefährlich. Dann sitzt nämlich dieses Ding auf dem Thron, auf dem eigentlich Gott sitzen müsste. Und wenn ich mich aufs Reichwerden konzentriere, dann verliere ich die Ewigkeit aus den Augen. Ja, Lukas 9, das lese ich euch schnell. Da wird von den Jüngern gesagt, es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein. Das ist eine interessante Formulierung, oder? Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein. Mehrere Leute, gleicher Gedanke. Wer wohl der Größte unter ihnen sei? Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, Pünktchen, Rest spare ich mir, wo ich jetzt nur drauf raus will, durch diesen Text angeregt und durch noch einen Text angeregt ist, scheinbar sagt mir die Bibel oder ich entnehme diesem Vers, dass Gedanken ansteckend sein können. Haltungen, Gedanken können ansteckend sein. Oder? Ja? Wenn ich viel mit jemandem zusammen bin, der immer die Lieder von Michael Jackson summt, dann summe ich die irgendwann, wenn ich morgens wach werde, auch. Ne, so, das gibt's. Und Jesus hat dann noch so eine ganz interessante Metapher. In Lukas 12, ich lese euch das schnell, Vers 1, steht auf dem Handout, kannst du zu Hause nochmal nachstudieren. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, du liebe Zeit, das immer noch nicht, aber kommt vielleicht noch, dann müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Also ich kenne zwei Passagen, wo Jesus vor Sauerteig warnt. Einmal vor dem der Pharisäer und einmal vor dem von Herodes. Bei Herodes meint er so das moralisch Verdorbene und bei den Pharisäern dieses Jahr fromm tun, aber eigentlich total selbstbezogen und selbstsüchtig leben. Also dieses Geheuchelte. Und die Jünger haben dann, je nach Story, oftmals einen ganz anderen Gedanken im Kopf. Die raffen überhaupt nicht, was Jesus sagt. Und das, hast du dir das mal überlegt? Stell dir vor, das passiert, was du dir vielleicht so dolle wünschst. Du hörst Wort für Wort, was Gott zu dir sagt. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Aber du denkst danach nur, Mist, ich habe die Brote vergessen. Versteht ihr? Ist es nicht erschreckend faszinierend, dass man glasklar Gottes Stimme hören kann und total in die falsche Richtung losmarschieren kann, weil man den Kontext nicht schnallt? Seid ihr bei mir? Seid ihr wach? Guck mal deinen Nachbarn an, ob der wirklich wach ist. Also das fand ich krass. Ich kann die Bibel lesen, aber wenn ich da mit einem Vers rumjongliere, ohne den Rest zu betrachten oder ohne zu wissen, wo will Gott denn mit mir hin, wo sind wir gerade unterwegs, kann ich es total verpeilen. Total. Hütet euch vor dem Sauerteig. Mist, wir haben die Brote vergessen. Hallo? Aber was ich eigentlich sagen wollte, das war jetzt, manche sagen dann umsonst oder zusätzlich oder extra oder Bonus, keine Ahnung. Gedanken und Haltungen können ansteckend sein. Jesus sagt sogar, gib Acht. Oder Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 15, 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich habe so viele edle Christen gut starten sehen in Beziehungen zu Leuten, die schräg, schlecht, ätzend drauf waren. Und statt dass die Christen diese andere Person beeinflusst haben, ist es umgekehrt gewesen. Versteht ihr? Und deswegen ist es so intelligent, Gott zu fragen. Nicht pauschal, versteht ihr? Ich will den jetzt retten und er braucht Jesus. Klar braucht er Jesus. Aber ist das dein Job jetzt? Oder ist es dein Job und ist es jetzt dein Job, mit dem dich regelmäßig zu treffen oder eher nicht? Also jedenfalls sagt Jesus hier, wenn ihr schon mal Brot gebacken habt mit Sauerteig, habe ich schon lange nicht mehr, jetzt nehme ich Hefe, die ist fertig oder ja egal, Sauerteig braucht eine Weile, bis man den zieht, 3 Tage. Und du brauchst ein winziges Quäntchen, sagte man früher, oder? Weiß nicht, wo das herkommt. Du brauchst ein kleines Kügelchen davon und machst es in einen großen Haufen Teig. Und wenn du nur lange genug wartest, gärt die Pampe und macht Luftbläschen und vergrößert sich. Riecht, also ich finde den Geruch total lecker von Sauerteig, also von natürlichem Sauerteig. Das andere finde ich eher stinkt, wenn da Negatives ansteckt. Aber der falsche Einfluss in deinem Kopf, in deinen inneren Stimmen, nicht ausradiert, nicht gefangen genommen im Gehorsam gegen Christus, kann machen, dass deine ganze Birne gärt. Versteht ihr, was ich sagen will? Buh. Ja. Dann gibt's ja noch so Hammer-Bibelstellen, die wir immer auf Geburtstagsgrußkarten schreiben. Zum Beispiel 1. Korinther 5, Vers 11. Sehr beliebt für Weihnachtsgrüße, Glückwunschkarten und goldene Hochzeit. Das ist Sarkasmus. Manche mögen das, habe ich gehört. Andere finden das doof. Also es war jetzt für die, die das mögen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Steht nicht in allen Andachtsbüchern in den 365 Tagen drin. Muss man selber Bibel lesen, um an dem Vers mal vorbeizuschrappen und sich zu fragen, du lieber Gott, was heißt das denn jetzt für mich? Also wir haben da schon Probleme gehabt, der Bernd und ich. So jemand aus einem weiteren Familienkreis, der sich irgendwann mal bekehrt hat, aber dann eine Freundin nach der anderen hatte, wir wussten nicht mehr, können wir bei einer Familienfeier noch eigentlich mit dem essen? Versteht ihr? Also ich beantworte jetzt nicht, wie wir das entschieden haben am Ende, aber die Frage, finde ich, muss man sich stellen, wenn man es ernst meint. An der Stelle, mit wem sitze ich an einem Tisch? Es geht nicht um die Welt, es geht nicht um Ungläubige, es geht um Leute, die Christen sind oder zumindest feste behaupten, dass sie es sind. Die aber leben wie die wilde Wutz in diesen und sogar lästern steht dabei. Also wenn du mit einem Lästermaul der Christus abhängst, ich weiß es nicht, denk doch nochmal drüber nach. Okay. Also es ist cool, mit Gott zu reden und deine Gedanken mit Gott zu synchronisieren und Gott zu fragen, welche Beziehung möchtest du, dass ich aufrechterhalte? Welche Beziehung möchtest du, dass ich sie radikal beende? Stößt man dabei Leute vor den Kopf? Ja sicher, das ist dein Job als Christ, Leute gelegentlich vor den Kopf zu stoßen. Nicht durch unanständiges Verhalten, sondern durch eine straighte Christusnachfolge, haben wir ja kürzlich drüber geredet. Das bleibt nicht aus. Und ja, also Gedanken, Haltungen können ansteckend sein. Und es gibt diese inneren Dialoge. Unsere Gedanken sind wichtig und Gedankenhygiene, lass mich das nochmal so nennen, ist super wichtig. Mein zweiter Punkt ist, wer spricht denn da? Gab mal so einen Kinofilm, guck mal, wer da spricht, fiel mir ein. Weiß gar nicht, ob der gut war oder ob der eher moralisch ein bisschen am Rande war, weiß ich nicht mehr. Also wer spricht denn da? Das ist, was ihr gleich mit eurem Zettel machen sollt, wo ich euch gleich zu anleite. Wer redet denn da? Wir haben ja immer noch die Podiumsdiskussion, die roten, schwarzen, weißen Sesselchen auf der Bühne mit deinen inneren Stimmen. Und dann, guck mal, wer sitzt denn auf dem ersten Sessel? Was sagt der denn? Und ich verrate dir was über Gott. Gott ist so gut. Wenn du Gott fragst und sagst, ey Gott, hilf mir mal dabei, zu kapieren, welche Stimme woher kommt und ob du die gut oder blöd findest, dann hilft er dir dabei. Ist das cool? Also ich finde das cool und drei andere Leute auch. Also Gott mag dir dabei helfen, zu unterscheiden. Lass mich euch an eine Geschichte erinnern, die lesen wir jetzt nicht aus dem Alten Testament, in Josua. Da gab es diese Gibeoniter, das waren diese Volksgruppe, die gesagt hat, ey, die Israeliten, die sind gerade kämpferisch am Aufwärtssteigen, gegen die kommt man nicht so leicht an. Wir versuchen mal, ob wir die dazu bewegen können, dass sie mit uns einen Friedensvertrag schließen. Und sie haben sie betrogen. Wie haben sie sie betrogen? Sie haben sich zerschlissene Klamotten, kaputte Schuhe angezogen, verschimmeltes Brot in die Tasche gestopft und haben behauptet, wir kommen von weit her. Würdet ihr mit uns einen Friedensvertrag machen, dass ihr uns nichts tut? Die waren nicht von weit, die waren ganz nah. Das war Beschiss. Und was haben die Israeliten gemacht? Sie haben ihnen geglaubt. Macht man ja grundsätzlich, wenn man in der Liebe wandelt, glaubt man ja erstmal alles. Das ist meistens gut, aber halt auch nicht immer. Aber die Bibel sagt, meine Bibel sagt, sie haben den Mund des Herrn nicht befragt. Bevor sie so eine wichtige Entscheidung getroffen haben, wie sie mit dieser Beziehung zu dieser Volksgruppe umgehen, haben sie nicht Gott gesucht, sondern sie haben das Naheliegendste gemacht. Sie haben Frieden mit ihnen geschlossen. Und wenn ihr die Geschichte lest, sie haben Jericho eingenommen, da haben sie Gott gesucht, Gott gab ihnen eine Strategie, sie waren gehorsam und es ist alles gut gegangen. Und bei der nächsten Stadt, Ai, geschrieben, ist es dann total schief gegangen, weil sie Gott nicht gesucht haben. Dieselben Leute. Hast du das auch schon mal gemacht? Hast Gott gesucht, es lief gut. Dann hast du Gott nicht gesucht und hast du irgendwo reingegriffen, wo du besser nicht reingegriffen hättest. Hast aber erst hinterher gemerkt. Aber wir können ja lernen. Vielleicht so ein paar grundsätzliche Tipps, um Stimmen zu identifizieren. Wenn so eine innere Stimme, so eine Message in deinem Kopf die Runde macht und die klingt verdammend, anklagend, dann kannst du dir schon sicher sein, das ist nicht Gott. Weil selbst wenn Gott dir einen Rüffel erteilt, ist er noch nett. Und eigentlich weißt du, er liebt dich. Ist wie deine Mama, wenn die dir sagt, mein lieber Freund, jetzt werden die Füße gewaschen oder weiß ich nicht was. Ja, also dann, oder das machen wir nicht nochmal. Dann weißt du, sie macht's nicht nur, damit sie den Gestank los wird von deinen Füßen, sondern auch, weil sie dich liebt und weil es dir gut tut, wenn du dich pflegst. Und ja, die Liebe ist das Motiv bei Gott. Also alles, was so verurteilend, richtend in dir hochgärt, hochkommt, überschäumt, das ist nicht Gott. Gott hat die Frucht des Geistes auch. Da, Überraschung. Gott ist freundlich, Gott ist gütig, Gott ist großzügig, Gott ist voller Freude, Gott ist lustig. Gott hat Selbstdisziplin. Graham Cook sagt immer, wenn Gott keine Selbstdisziplin hätte, dann wären wir schon lange tot. Ich glaube, das stimmt. Ne? Wenn er da manchmal, wenn seine Gerechtigkeit der Knopf gedrückt wird, du dann, also ja. Selbst wenn Gott dich korrigiert, dann wirst du irgendwie, das zieht dich an und du weißt, ja, du hast recht und ja, du meinst es gut und ich sollte diesem Ziehen besser nachgeben. Wenn du eine Stimme hörst, die dich auferbaut, die begeisternd ist, die dir das Gefühl von Sicherheit gibt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das Gott ist. Und wenn du den Charakter Gottes studierst, wenn du fest in deiner Bibel bist, dann bist du auch leichter eingetunt auf die Frequenz, sodass du merkst, okay, das ist die gleiche Wellenlänge, das wird wohl Gott sein. Ja, mein letzter Punkt, der dritte Punkt heißt eliminieren und integrieren. Also ausrotten und einbauen oder so. Ich hatte einige gute Lehrer in meiner Schulzeit und meine Sozialkundelehrerin in der Oberstufe, die habe ich sehr gerne gemocht. Und die hat uns so, wenn es um Politik und solche Sachen ging, etwas beigebracht, dass man immer eine bestimmte Frage stellen soll. Auf Latein klingt natürlich total schlau, wenn man das auf Latein sagen kann. Ich bringe es euch bei, könnt ihr gleich beim Mittagessen noch ein paar Leute beeindrucken, die jetzt nicht hier waren. Cui bono? Wem nützt das? Das ist eine gute, schlaue Frage, die man stellen kann, um hinter die Fassade von allem Möglichen zu gucken. Wem nützt das eigentlich? Manchmal ist es gut, aufs Recht haben zu verzichten. Weil wenn du mit Gewalt dein Recht durchsetzt, gehen vielleicht Dinge kaputt, die es nicht wert sind. Vielleicht ist es manchmal besser, Unrecht zu ertragen, um Christi willen zu leiden und den Mund zu halten. Du musst keine Fußmatte sein, das meine ich nicht. Du sollst wissen, wer du bist. Aber wisst ihr, manchmal ist es die richtige Entscheidung, zu schweigen. Und wenn du deine inneren Alarmsirenen runterfährst und dich fragst, wem nützt das, wenn ich diesem Gedanken nachgebe und diese Handlung ausführe? Wem nützt das wirklich? Was steht am Ende von dem? Denkst du vielleicht nochmal drüber nach? Dann, wenn ihr Krimis mögt, also ich mag die harmlosen Krimis, wo man nur ganz kurz sieht, dass da einer tot ist und wo dann ganz lange geforscht wird, wer, warum, wieso, weshalb und wie konnte der. So, das ist, was ich manchmal zur Ablenkung mir angucke. Und da fragen die ja auch immer, wem hat der Tod von dem was gebracht? Wer hat Kohle gekriegt? Wer hat beruflich irgendwie jetzt dem seinen Job gekriegt? Oder konnte dann die Frau abgreifen oder was auch immer? Ne? So, da geht's, wem nützt das? Jetzt gucken wir nochmal in die Bibel, in Matthäus 16. Also das kannst du, wenn du möchtest, gerne aufschlagen, Matthäus 16. Und wir schauen rein ab Vers 21. Matthäus 16, 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten. Und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Wenn du jetzt nur wüsstest bis hierhin und du hättest den nächsten Abschnitt noch nie gelesen, was würdest du über Petrus denken? Petrus war ein richtig guter Freund von Jesus, würdest du vielleicht denken. Der Petrus, der hat's mit Jesus richtig gut gemeint, oder? Der war anständig. Der hat gesagt, du Schmerzen, Tod, nix gut. Das gefällt mir nicht. Das kann's nicht sein, Jesus. Wir wollen, dass du hier dein Reich aufrichtest, dass du uns anführst, dass die alle mal raffen, wie das mit Gott so richtig ist. Du sterben. Jesus, das soll dir nicht passieren. Das ist schlecht. Nee, Jesus. Und wie kriegt er seine Gutmütigkeit belohnt? Ihr wisst es ja schon. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Habe ich in einer anderen Predigt irgendwann bestimmt schon mal gesagt. Zu wie vielen Leuten hast du das denn schon gesagt, nachdem sie dir irgendeinen Text ins Ohr gedrückt haben? Weiche von mir, Satan. Manches Mal wäre es vielleicht angebracht gewesen. Es zumindest zu denken oder dich von der Aussage zu distanzieren. Also ich musste das lernen, Leuten zu widersprechen. So vor ein paar Jahren kam eine Frau zu mir und die sagte, oh, in der Gemeinde, alle Leute fühlen sich gerade überhaupt nicht wohl. Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe letzte Woche mit drei gesprochen, die haben sich sauwohl gefühlt. Das stimmt überhaupt nicht. Nur weil du und deine zwei Kaffeeschwestern von letztem Mittwoch irgendein Thema gefunden habt, wo ihr euch nicht, also ist jetzt, ist das, darf ich sowas sagen? Bernd, darf ich sowas? Ich widerspreche dir und breche diesen Fluch, den du hier aussprichst. Stimmt nicht. ja, in jeder Familie dampft's mal irgendwo. Bei dir zu Hause, bei mir zu Hause und in der Gemeinde. Das gehört zur Familie. Ich habe jetzt gelernt über Kleingruppen, dass diese Prozesse normal sind. Dass am Anfang, wo man noch so sein Sonntagsgesicht mitbringt in die Kleingruppe, in die Hauszelle, dass es normal ist, dass es vergeht und dass dann die ganzen Abläufe so sind wie in der Familie. Dann kommt's so richtig, dann spült's so richtig hoch. Wo waren wir denn? Ah ja, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Hast du es heute schon zu jemandem gesagt? Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Also du sollst nicht ekelhaft werden zu Leuten. Aber ich ermutige dich, klar zu sein. Es gibt Leute unter euch, denen fällt das leicht. Euch bewundere ich oft. Ihr seid kompromisslos, ihr seid völlig undiplomatisch. Das ist manchmal ein Nachteil, aber in so Situationen ist es ein Vorteil. Ich muss das lernen und ich muss mich da manchmal selber hinschubsen, zu sagen, nee, ich distanziere mich davon. Manchmal reicht es ja schon, da liegt das so in der Luft, dass du nicken musst. Kennt ihr das? Die Leute erzählen dir was und die saugen dir das, ja, fast raus und du, das, nee, weil das ist eigentlich nicht meine Überzeugung. Oder du sagst, das müsste ich erstmal abchecken, ob ich da jetzt nicke, wenn ich integer bleiben möchte. Ja, das vorausgesetzt. Okay, Petrus, du armer Petrus, er hat's ja nur gut gemeint. Ich lese immer noch an dem Buch rum von dem John Bevere. Und er sagt ja, gut ist nicht immer gleich Gott. Nicht alles, was auf den ersten Blick gut und edel aussieht, ist von Gott inspiriert und von Gott abgedeckt. Darum ermutige ich dich, du darfst Gott Fragen stellen. Und er wird dir antworten. Wenn er dir nicht am ersten Tag antwortet, dann häng doch noch 7 dran. Und lass ihn nicht in Ruhe. Und irgendwann ist er genervt und sagt dir das. Und hey, Petrus, einer der ersten Apostel, der hat die Pfingstpredigt gehalten. Er war voll beteiligt an der Geburtsstunde der Gemeinde. Er war der, der vorher, ein paar Verse vorher, sagte, du bist der Christus. Und Jesus sagt, Mann, cool, Fleisch und Blut dir nicht offenbart, sondern der Papa im Himmel, von dem hast du das. Durch ihn, oh, wie cool, Jesus hat sich gefreut, dass die Verbindung zu dem Vater da schon zu sehen war. Und der haut voll daneben. Es ist nicht entspannend, dass jemand, der so gewaltig von Gott gebraucht worden ist, nochmal voll daneben gehauen hat. Ja. Die Woche kriegte ich eine E-Mail, dachte ich, das ist vom Bernd. Im Absender stand kopierer@cclm.de. Und da war so ein Anhang dran, das sah aus wie ein Word-Dokument, Fax stand da und irgendeine Nummer. Habe ich dann zu Bernd zurückgeschickt und habe gesagt, hast du mir das geschickt? Dann habe ich so einen Dämon gekriegt, also so einen Mailer-Dämon, den kriegt man ja dann manchmal. Also den Bernd, sein Account hat das irgendwie nicht genommen. Die Techniker wissen jetzt sofort, was da alles abgelaufen ist. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwann habe ich den Bernd dann gesehen. Dann ist das mit den Dämonen, funktioniert dann nicht mehr. Dann ist die Kommunikation frei. Dann habe ich gesagt, sag mal, hast du mir diese E-Mail geschickt? Sagt er, nee, um Gottes Willen, klick nicht auf den Anhang. Das ist irgend so ein, also es gibt irgendwelche, es entzieht sich meiner Fantasie. Es gibt Menschen, die sind so schräg böse drauf, dass sie Spaß haben, dass andere Leute Schaden kriegen, ohne dass sie dabei sind, es mit und dann nicht mal miterleben. Das ist also, das ist total krank. Und das war wohl so eine E-Mail. Und das Krasse ist ja, kennt ihr das auch, manchmal kriegt man ja E-Mails, die kommen scheinbar von Leuten, deren E-Mail-Account ist irgendwie gehackt oder weiß ich nicht was. Dann kriegst du von der Eulalia aus der Gemeinde eine E-Mail. Und die ist mit Nummern oder irgendwas. Und wenn du dann da drauf klickst, hast du irgend so eine Seuche auf deinem PC. Ja. Und ich möchte dich ermutigen, dass du für dein geistliches Leben eine, wie nennt man das, Firewall aufbaust. Ein Spam-Aussortierprogramm. Ein kommt anklagend, lästernd, verdammt, Papierkorb. Versteht ihr? Das kann man üben. Man kann Gedanken sortieren und ordnen, üben. Amen. Ein Theologe aus dem 4. Jahrhundert, der hieß Evagrius, der hat gesagt, dass jeder geistliche Fortschritt auf einer sorgfältigen Beobachtung unserer Gedanken beruht. Für ihn waren spontane Gedanken keine Sünden, sondern Ausdruck unserer eigenen Verwundbarkeit, die erkannt, analysiert und im Gebet vor Christus gebracht werden sollte. Wir sind innen drin, keine homogene Einheit. Dann gab es diesen Kommunikationswissenschaftler, der hat das als inneres Team definiert. Da habe ich mir auch eine Anleihe genommen. Aber was ich gerne möchte, ist, ich möchte, dass wir das geistlich sortieren. versteht ihr, so psychologisch und so, das ist schon ganz nett. Aber entscheidend ist es ja, das mit Gott zusammen zu sortieren und die negativen Gedanken mit Gott zusammen gefangen zu nehmen. Jetzt lasst mich nochmal ein Beispiel setzen, bevor wir dann mit dem Zettel was machen. Wichtig ist, dass du deine Stimmen, die da in dir drin sind, dass du die identifizierst, dass du sie verstehst und dass du mal guckst, welche Interessen stehen dahinter. Also cui bono, wem nützt das, was kommt hinten bei raus? Hinsichtlich meiner Predigt heute Morgen könnte ich zum Beispiel folgende innere Sätze haben. Erstens, Gott hat mir diese Predigt gegeben. Dann würde ich male euch das mal auf. Also jetzt dürft ihr es jetzt legitim euren Zettel angucken. So, das ist ja so ein Mannequin, ne? Also hat jetzt keine Anspielung auf die Figur von irgendjemandem. Das ist einfach Platz. Und dann hat das ja viele innere Stimmen. So, und bei mir könnte eben jetzt da drin stehen, Gott hat mir Predigt gegeben. Jetzt muss ich selber mal gucken. So. Okay, das war jetzt falsch. Das ist total toll, wenn man es falsch veranschaulicht. Also hier in der Sprechblase steht, Gott hat mir diese Predigt gegeben. Und dann mache ich mir Gedanken, was ist das für eine Haltung? Also ich habe mir das jetzt mal positiv notiert, das ist die glaubensvolle Iris. Die sagt, Gott hat mir diese Predigt gegeben. Also hier müsste ich jetzt dann, ist total gekrackelt, aber ihr wisst ja, wo ich hin will, glaubensvoll. Dann könnte ich denken, die setzen das doch eh nicht alles um. Also hier mein zweiter Mann hier in meinem Kopf, der sagt, die setzen das doch eh nicht um. Und das wäre dann, was für eine Iris? Das wäre die Frustrierte, die aus irgendwelchen Enttäuschungen heraus den Leuten was Schlechtes anträgt. Ja, versteht ihr? Nur mal so zum bildhaft machen. Dann könnte ich denken, in Bezug auf die Predigt heute Morgen, ich möchte Menschen helfen, in Gott zu wachsen. Wäre die nächste Sprechblase. Und dann könnte ich dazu schreiben, hey, das ist irgendwie nett. Also das, finde ich, ist die liebevolle Iris, die andere Leute bevollmächtigen möchte. Okay, dann könnte ich mich hinterfragen, habe ich zwei Fragen auf den Zettel gemalt. Geschrieben, nicht gemalt. Welche Aufgabe hat diese Stimme? Und die Frage, die da drunter steht, die zweite, wer hat ihr diese Aufgabe gegeben? Die Stimme, die mir sagt innen drin, Gott hat mir diese Predigt gegeben, die glaubensvolle Iris sagt, die hat die Aufgabe, mich zu ermutigen. Also mir geht's gut, wenn ich das denke, und ich predige zuversichtlich, wenn ich das denke. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und wer hat dieser Stimme die Aufgabe gegeben? Ich sage, behaupte jetzt mal, das war Gott. Gott hat mich ermutigt, ich fand die Idee cool, dann habe ich das umgesetzt, so. Die zweite Stimme, die frustrierte Stimme, die vielleicht sagt, die setzen das doch eh nicht um. Welche Aufgabe hat diese Stimme? Sie entmutigt mich, sie demotiviert mich. Sie lässt mich nicht erwarten, dass ihr was damit macht, mit meinem tollen Zettel. So, das ist total doof. Und wer hat, oder lass mich anders fragen, hat Gott diese Stimme geboren, diese Aussage? Ist das synchron mit dem, wie Gott tickt? Nee, weil wenn Gott so ticken würde, dann wäre die Geschichte schon beendet. Dann wäre Jesus schon wiedergekommen und der Schlussstrich schon gezogen. Wenn Gott frustriert wäre von dem, was an Resultaten da ist, von dem, was an Ablehnung für Jesus da ist, was Christen alles für Dinge machen, dann wäre die Geschichte schon beendet, oder? Dann wären wir alle nicht mehr hier, dann wäre die Ewigkeit angebrochen. Gott wird sagen, wir setzen das so eh doch alles nicht um, das hat doch keinen Zweck. Er wäre frustriert und würde die Kiste zumachen. Das ist für mich nicht synchron mit Gott. Und selbst wenn du viele Enttäuschungen erlebt hast mit Gott, die Stimme, die immer noch in deinem kleinen Herzen rumhopft und hüpft und sich freut an dem einen, der den einen Satz, dem du ihn als Zellleiter in der Zelle gesagt hast, der den sich gemerkt hat und den umgesetzt hat, hast du Spaß wie ein Aff, sagen wir in Hessen, gell? Du bist dann, bei dir ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Das ist so, wie Gott tickt. Ja, und jetzt, Silas, vielleicht könntest du so ein bisschen dezente Musik. Und jetzt möchte ich dich einladen, anzufangen, den Zettel auszufüllen. Alles, was man anfängt, das setzt man auch eher fort. Wenn du den jetzt zusammenfallst und in deine Handtasche steckst, machst du vielleicht nichts mehr mit. Und ich habe noch einen Stapel mitgebracht für alle, ja, hauptsächlich Zellleiter oder mega, mega super Interessierten. Könntet ihr euch noch eins mitnehmen als Blanko-Kopiervorlage? Könnt ihr es in der Zelle nutzen oder privat? Das lege ich gleich daneben hin. Also füll doch einfach, fang mal an auszufüllen. Welche inneren Messages hörst du? Welche Haltung steckt dahinter? Und dann die zwei Fragen. Ich würde euch bitten, einfach jetzt einen Cut zu machen. Schreibt das Wort noch zu Ende oder... Nee, du musst nicht im Nachbarn tauschen. Nein, nein, alles gut. Du und Gott. Wenn es dir schwerfällt, den Zettel auszufüllen, wäre es spannend, einen Menschen, der dich gut kennt, zu fragen. Dein Ehepartner, deine beste Freundin oder so, oder ein Elternteil. Welche Sätze kommen häufig ausgesprochen raus? Ne? Das sind ja dann die geäußerten Gedanken. Und welche Haltung steckt dahinter? Also jemand, dein Zellleiter, deine beste Freundin, dein Ehepartner. Wenn du mutig bist und wirklich ernst gemeint hast, was du da gesungen hast, verändere mein Innerstes her. Frag doch mal. Vielleicht frage ich den Bernd heute, das überlege ich mir jetzt gleich. Ermutige mich jetzt selber. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Zettel benutzt, wenn ihr das fortsetzt in eurer stillen Zeit mit Gott. Wie gesagt, da liegen Blätter in erster Linie für die Zellleiter. Ich kann auch nochmal neue Kopien mitbringen, wenn das jetzt total den Rang geben sollte. Und nimm das mal als ja, Werkzeug, als Hilfsmittel einfach, um Gedanken zu sortieren, um sie zu entlarven, um sie gefangen zu nehmen und mit Gott daran zu arbeiten, dass die üblen Manneken da verschwinden und dass die Sätze in deinem Kopf rundlaufen, dass du die Gedanken denkst, die synchron sind mit dem Wort Gottes. Ich mag den Graham Cook nochmal zu zitieren, dann bin ich auch fast fertig. Der sagt immer, deine Gedanken von gestern haben dich dahin gebracht, wo du heute bist. Wenn dir nicht gefällt, wo du heute bist, have another thought, sagt er dann immer. Hab doch mal einen anderen Gedanken, denk doch mal anders. So, das gebe ich dir jetzt mal so weiter. Ja, wir beenden keinen Gottesdienst oder wir beenden ihn ja heute mit dem Abendmahl, ohne die Gelegenheit zu geben, dass Leute ganze Sachen mit Jesus machen. Die Eva hat mich die Woche an Römer 10 erinnert und das habe ich mir rausgesucht. Da steht nämlich, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden. An Jesus wird festgemacht, wo du die Ewigkeit verbringst. Ist Jesus dein Herr? Hast du ihn um Vergebung deiner Schuld gebeten? Hast du anerkannt, was er am Kreuz für dich getan hat, dass er deine Rechnung bezahlt hat, die Rechnung für deine Sünde? Dann wirst du die Ewigkeit bei Gott verbringen. Wenn du das nicht getan hast, wirst du die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen. Die Entscheidung treffen wir, solange wir atmen. Und dann, unsere Überschrift heute Morgen hieß ja innere Stimmen. Mir kam so ein Gedanke, der hat ja, mir Ehrfurcht gebracht. Und zwar, irgendwann ist die Bühne leer. Sind alle Sessel deiner inneren Podiumsdiskussionsrunden abgebaut. Und ganz am Ende hörst du nur noch eine Stimme. Jeder Mensch, ob er Christus angenommen hat oder nicht, hört nur noch die eine Stimme. Und das ist Gottes Stimme. Dann ist ein großes Schweigen und du wirst etwas hören aus seinem Mund. Vielleicht hörst du, gut gemacht, mein treuer Knecht. Gut gemacht, meine treue Magd. Komm, komm ein in mein Reich. Vielleicht hörst du, dass dieselbe Stimme sagt, ich kenne dich nicht. Du musst an den anderen Ort. Fakt ist, am Ende werden alle Stimmen schweigen. Bis auf die eine. Und was sie sagt, hängt davon ab, was du hier entschieden hast. Lass uns doch bitte miteinander aufstehen und das Gebet beten, was wir schon ganz oft gebetet haben. Das Gebet der erstmaligen oder wiederholten entschiedenen Hingabe an Christus. Und wenn du das möchtest, du kannst dich nicht zu viel bekehren, bete es laut mir nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Du bist meinen Tod gestorben. Hast die Rechnung für meine Sünden bezahlt. Ich bitte dich, vergib mir und reinige mich. Ich will ein Kind Gottes sein und dir nachfolgen. Von heute an bis zum letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Lass doch deine Augen geschlossen. Ist jemand heute Morgen da? Und du sagst, ich habe das zum ersten Mal gebetet. Dann wink mir mal ganz mutig. Ist jemand da? Du hast es so bewusst noch nie festgemacht mit Jesus. Okay, ich sehe keine Hand. Und ich hoffe und wünsche euch, dass ihr schon mit Jesus unterwegs seid. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass der Bernd uns jetzt leitet ins Abendmahl hinein. Und ja, es ist ein Vorrecht, das mit euch als Gemeinde zu feiern. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Seetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.